Herzlich willkommen zu Steierland bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Ich bin Nora Meyer und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. Die heutige Episode ist powered by Rotes Kreuz Steierland und wir reden über ein wirklich lebenswichtiges Thema, nämlich den Rettungsdienst. Wie wird man überhaupt Rettungssanitäter? Was macht man dabei eigentlich? Und vor allem, kann jede oder jeder von uns diesen Job ausüben? Oder braucht es da spezielle Auflagen, die man erfüllen muss? Fragen wie diese klären wir heute. Und dazu begrüße ich vor dem Podcast-Mikro einen, der es wissen muss. David Melhorn ist 22 Jahre jung und seit 2020 ausgebildeter Rettungssanitäter. David, freut mich, dass du heute Zeit hast.
Hallo und danke für die Einladung.
David, du hast ja deine Ausbildung im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Erzähl uns einmal ein bisschen und all jene, die das interessieren würde. Wie schaut denn so eine Ausbildung zum Rettungssanitäter überhaupt aus und was hat dich überhaupt dahin gebracht, in diese Richtung zu gehen?
Genau, ich war damals 17 Jahre und habe mir gedacht, das könnte für mich passen, war davor schon beim Jugendrotkreuz. Habe mich dann eben für einen Schnupperdienst entschieden, habe den dann bei uns auf der Ortsstelle absolviert und habe dann einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, beziehungsweise eben dann die 100 Stunden theoretische Ausbildung. Bei den 100 Stunden Theorie wird einmal eben die Erste-Hilfe gelehrt, beziehungsweise eben dann auch die Grundlagen von der Notfallmedizin. Nach den 100 Stunden startet man ins Praktikum. Da wird man wirklich im Rettungsdienst eingesetzt, man wird begleitet von den Praxisanleitern, das ist ein speziell geschultes Team bzw. Mitarbeiter und wird da eben begleitet. Und nach den 160 Stunden Praktikum, wenn man das erfolgreich abgeschlossen hat, startet man in die kommissionelle Prüfung und darf sich dann, wenn alles gut rennt, auch schon Rettungssanitäter nennen.
Super. Vielleicht kommen wir nur mal ganz zum Anfang zurück. Du hast gesagt, du hast einmal so ein Schnuppertraining absolviert. Wie schaut sowas aus? Und hast du dann einen bestimmten Zeitpunkt gehabt, wo du gedacht hast, ja, das ist für mich?
Genau. Man fährt in dem Dienst ganz einmal mit, macht aber noch nicht wirklich was. Man wird noch nicht wirklich eingesetzt, sondern man schaut einmal relativ viel zu. Darum, man hat noch keine Verantwortung und das passt auch. Weil man muss einmal für sich einmal überhaupt schauen, ist das was für einen oder ist das eben nichts?
Genau. Und du hast gemerkt, okay, für mich ist das aber was.
Und ich habe gleich gemerkt, das passt und da fühle ich mich wohl und man kann ein wenig was die Leute zurückgeben.
Sehr gut. Ist die Ausbildung eigentlich mit einem Vollzeitjob vergleichbar oder schafft man so eine Ausbildung auch, wenn man nebenbei normal arbeitet oder zumindest Teilzeit arbeitet?
Ich habe damals auch schon gearbeitet, 40 Stunden, und das ist wunderbar gegangen. Es gibt verschiedene Kursarten, es gibt den Wochenendkurs oder auch den unter der Woche. Bei mir war eben damals unter der Woche, Dienstag und Donnerstag, am Abend jeweils, und das geht neben einem Vollzeitjob sicher. Mhm. Für Studierende oder auch die eben gerade noch in der Schule sind, gibt es auch einen Sommerkurs, der dauert einen Monat, und dann eben das Praktikum, also an dem soll es wirklich nicht scheitern.
Das heißt, man kann sich das sehr flexibel einteilen, man muss nur den Willen haben, sozusagen ein bisschen reinzubeißen, weil Arbeiten und Ausbildung ist natürlich wahrscheinlich viel.
Genau.
Vielleicht schauen wir wirklich in einen typischen Arbeitsalltag. Wie schaut der bei dir aus? Wann stehst du auf in der Früh? Wann gehst du in Dienst? Wie schaut ein typischer Diensttag aus? Ich meine, es wird natürlich jeder anders sein, aber vielleicht nimm uns da ein bisschen mit in die Praxis.
Es gibt eben verschiedene Dienstzeiten. Der klassische Dienst geht von 7 Uhr in der Früh bis 19 Uhr am Abend. Und ich stehe meistens so um circa 6 Uhr auf. Schau, dass ich so um 6.30 Uhr, 6.45 Uhr bei uns auf der Dienststelle bin, weil ich dann das Fahrzeug checke. Ich schaue, sind alle Materialien da, ich überprüfe, sie funktioniert alles und dann eben ist um 7 Uhr Dienstbeginn. Meistens geht sie dazwischen nur Kaffee aus, bevor die erste Fahrt kommt.
Unbedingt.
Genau, ganz wichtig. Oder eben dann der Notfall oder eben irgendein Transport. Wenn wer Hilfe benötigt, um zum Arzt zu kommen oder ins Krankenhaus für einen Kontrolltermin.
Also es reicht vom Bis. Also ihr habt reine Transportfahrten, wenn sie vielleicht wer wehtan hat und nicht selber mit dem Auto fahren kann, muss gar nicht so dramatisch sein. Oder wirklich dann Notfälle, wo es um Sekunden geht sozusagen.
Genau, also das kann man auch nicht wirklich sagen, wie viele Einsätze man hat. Eben Notfälle oder Transporte, sehr unterschiedlich von Tag zu Tag.
Weil wir eh gerade bei den Notfällen sind, welche Notfälle treten denn am öftesten auf und wie bereitest du dich auch auf solche Situationen vor? Ich meine, da kommt ja doch bei dir auch das Adrenalin nicht mehr an. Also ich glaube nicht, dass man sich an sowas gewöhnt, oder?
Sowas kann man sehr, sehr schwer sagen, welche Notfälle am meisten auftreten. Es kommt von leichten Fingerverletzungen, Knochenbrüchen zu eben wirklich auch schweren Notfällen wie ein Verkehrsunfall oder Herzinfarkte, Schlaganfälle. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass man nie wirklich sich daran gewöhnen kann. Aber man sammelt natürlich mit der Zeit und umso mehr man Dienste macht, Erfahrung. Und das hilft einem schon, mehr Ruhe zu bewahren. Mhm. Ich kann mich erinnern, bei mir meine ersten Dienste natürlich nervös, vielleicht nur gezittert, das Herz aber irgendwann auf.
Kannst du dich nur an deinen ersten Notfall erinnern eigentlich?
Das war ein Herzinfarkt mit Notarzt.
Okay. Mhm. Weißt du, wie der ausgegangen ist? Ist positiv ausgegangen?
Ich habe diesen Herrn gekannt und ja, ist alles gut gegangen.
Das ist natürlich auch gut, oder? Wenn man mit so einem positiven, bestärkenden Erlebnis startet. Trotzdem, es gibt ja wirklich stressige, du hast das eh angesprochen, Verkehrsunfälle, emotionale Ausnahmezustände, die ja dann auch als Rettungskraft nicht spurlos an einem vorbeigehen. Gibt es da irgendwelche Taktiken, die ihr lernt, wie ihr mit solchen Situationen auch im Nachhinein umgehen könnt?
Genau, wir werden eben im Kurs schon, werden wir eben darauf vorbereitet. Da gibt es eben einen Kursabend oder Kurstag, wo man eben über Stressbewältigungsstrategien spricht und auch noch eben nach belasteten Einsätzen, wenn man eben dann merkt, das passt nicht so, ich muss relativ viel nachdenken, gibt es eben entweder, dass man nochmal mit dem Team drüber spricht, was für mich ganz, ganz wichtig ist, einfach wirklich nochmal reflektieren, wie war der jetzt der Einsatz für jeden, gibt es was, was man besser machen kann, gibt es was, was nicht so gut gerannt ist, weil das einfach doch auch oft hilft. Und wenn das nicht reicht, gibt es das SVE, das ist eben die Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen. Das ist Team bzw. das sind Mitarbeiter, die speziell geschult sind, die eben bei solchen Problemen, beziehungsweise ich würde es gar nicht Probleme nennen, weil es kann immer jedem passieren, dass man einfach viel nachdenken muss, die sind eben dann für einen da und schauen eben, dass mit dir eben das Gespräch suchen, dass es einem wieder besser geht.
Jetzt arbeitet ihr ja gerade bei Unfällen auch einmal mit der Feuerwehr zusammen, mit der Polizei zusammen. Gibt es da irgendwelche Herausforderungen, auch die man hat, auf die ihr auch achten müsst?
Es gibt natürlich viele Herausforderungen und auch oft Schwierigkeiten, aber das Wichtigste eben mit anderen Einsatzorganisationen ist einfach die Kommunikation. Ohne Kommunikation läuft draußen nichts. Das ist ja so, eben ganz viel reden, eben mit der Polizei, mit der Feuerwehr und auch jedem, alles, was sich verändert, muss der andere wissen. Eben, wenn sich der Patientenzustand verschlechtert, zum Beispiel eben beim Verkehrsunfall, dann weiß dann die Feuerwehr, okay, ich muss jetzt vielleicht ein wenig schneller arbeiten, dass mein Patienten aus dem Auto rauskriegen. Und natürlich, wir werden im Kurs darauf vorbereitet, eben zum Beispiel Großeinsatzmanagement, das ist auch ein Teil, wo man drüber spricht, aber für das gibt es eben dann noch und auch als fertiger Rettungssanitäter viele Möglichkeiten zur Fortbildung.
Du hast vorhin gesagt, gleich zu Beginn, du hast dann eigentlich sofort gewusst, damals nach dem Schnupperdienst, für die ist das was. Ja? Ich bin ein Hypochonder, also ich glaube, für mich war das gar nichts. Ich bin halt der andere Extremfall vielleicht. Aber was würdest du sagen, welche typischen Eigenschaften sollte man überhaupt mitbringen? Also wenn das jetzt wer hört und sich denkt, ist das was für mich vielleicht? Was würdest du jedem raten, sollte man schon mitbringen, dass man so eine Ausbildung gut bewältigt? Oder nämlich nicht nur die Ausbildung, sondern auch natürlich dann die Praxis.
Ich glaube, dass das oft, man traut sich oft einfach nicht zu, aber ich glaube, wenn man wirklich dahinter ist und man will das, ist viel, viel möglich. Man sollte natürlich eine gewisse Teamfähigkeit mitbringen, was in dem Beruf sehr, sehr wichtig ist. Natürlich, man sollte auch mit Stress gut umgehen können, aber das ist alles auch, an was man arbeiten kann und wo man eben auch besser werden kann. Man kann nicht von Anfang an super sein, jeden Einsatz gut abwickeln. Man muss viel lernen und das muss man da akzeptieren. Da muss jeder durch, aber ich glaube, das ist für jeden machbar.
Aber Blut sollte man schon sehen können, oder? Das ist eine Voraussetzung.
Das war schon notwendig. Also wenn man dann gleich umfällt bei ein wenig Blut, ja, ist nicht so optimal. So.
Wie ist denn das eigentlich? Also wenn ich mir jetzt entscheide, ich will das freiwillig machen, Rettungssanitäter sein, wie oft muss ich denn Dienst machen? Was sollte ich denn da zeitlich mir einplanen, so im Monat? Kann man das sagen?
Also eben nach der kommissionellen Rettungssanitäter-Abschlussprüfung startet dann eben wirklich dann das eigenverantwortliche Arbeiten. Und dass man eben eigenverantwortlich am Rettungsauto fahren darf, braucht man 144 Stunden im Jahr. Das sind eben 12 Dienste im Jahr. Eben wenn man jetzt von 12-Stunden-Dienste ausgeht, das ist ein Dienst im Monat. Jeder muss natürlich dann für sich entscheiden, mache ich mehr, kann ich überhaupt mehr machen, weil es vielleicht mein Beruf, mein Privatleben nicht hergibt. Aber natürlich, umso mehr man macht, umso schneller kommt man auch ein in das Ganze und man fürchtet sich dann nicht mehr so. Weil natürlich umso mehr man sieht, umso mehr Erfahrung sammelt die und dann kann ich auch mit Stress besser umgehen.
Mhm, auf jeden Fall. Also die Praxis ist einfach da auch extrem wichtig eigentlich, oder?
Ja, definitiv.
Jetzt hast du eh vorhin schon angesprochen, es gibt auch Weiterbildungsmöglichkeiten, wenn man dann fertig ist. Was zum Beispiel kann ich da machen?
Eben als fertiger Rettungssanitäter gibt es eben viele Möglichkeiten. Bei uns ist eben das die Rotkreuzakademie in Linz. Bietet eben viele Fortbildungsmöglichkeiten an, eben zum Beispiel, man geht in das Thema Großeinsatzmanagement, da gibt es Möglichkeiten, eben Führungskräfteausbildungen oder man vertieft sich eben auch im Medizinischen und nach ein paar Jahren Erfahrung macht man dann vielleicht den Notfallsanitäter, wenn man wirklich für einen sagt, hey, das ist was für einen. Natürlich kann man auch in die Lehrschiene gehen und Praxenleiterausbildung machen oder einen Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten und dann eben auch Laien unterrichten in der Ersten-Hilfe oder eben neue Rettungssanitäter.
Gibt es für dich schon einen Bereich, wo du gedacht hast, wow, da würde es mir hinziehen noch? Was hast du da herausgepickt schon vielleicht?
Ich bin eben im medizinischen Bereich gegangen und eben jetzt in Notfallsanitäter-Ausbildung.
Okay. Wie stellt man sich denn das dann in der Praxis vor? Fährst du dann mit dem Notarzt mit? Oder?
Es gibt natürlich auch Notfallsanitäter, die mit Notarzt mitfahren, aber jetzt ist eben auch gerade so, dass man gerade das System weiterentwickeln möchte und darum fahren viele Notfallsanitäter auch auf dem Rettungsauto mit, um qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen.
Aber das heißt, wie schaut so eine Besetzung aus in einem Rettungsauto im Normalfall, an einem normalen Diensttag?
In einem normalen Dienst, am normalen Rettungsauto sind zwei Rettungssanitäter oben, vielleicht ein dritter oder ein Praktikant eben. Und dann gibt es eben jetzt ein extra Rettungsauto, was wirklich sehr für einen Notfall ausgerüstet ist. Und da ist eben dann ein Rettungssanitäter plus einen Notfallsanitäter.
Ist der Fahrer da noch extra oder ist das einer von den Rettungssanitätern und hat der da eine Zusatzausbildung oder wie funktioniert das, um ein Rettungsauto fahren zu können? Weil das hat ja eine große Verantwortung.
Genau, also auf dem Rettungsauto sind eben zwei Rettungssanitäter die Mindestbesatzung und ein Rettungssanitäter hat eben dann noch die Zusatzausbildung zum Einsatzfahrer, der eben dann auch in der Schulung geschult wird, dass man eben wirklich sicher durch den Straßenverkehr auch mit Blaulicht eben kommt.
Ja, weil ich stelle mir das schon sehr stressig auch vor als Fahrer von einem Rettungsauto, oder? Ich meine, man hat da große Verantwortung, man sollte schauen, dass man aber schnell im Krankenhaus ist im besten Fall. Man will keinen Unfall dann nur zusätzlich riskieren. Wie war denn das für dich so die ersten paar Male, wie du da auch im Rettungsauto gesessen bist, wo man schnell durch die Straßen fährt und ja trotzdem schauen muss, dass kein Unfall passiert.
Die ersten Male als Einsatzlenker ist natürlich, man ist hoch angespannt, weil eben man eben auf so viel achten muss. Eben bei den Ampeln muss man stehen bleiben, man muss schauen, dass kein Fußgänger kommt, dass kein Auto gerade in die Kreuzung einfährt. aber eben auch wieder wie beim Rettungssanitäter, umso mehr man fährt, umso mehr Erfahrung sammelt man, umso sicherer wird man.
Das Thema Mental Health, wir haben es eh vorhin schon ein bisschen angesprochen, gerade nach belastenden Einsätzen ist das sicher sehr, sehr wichtig. Wie wird denn das Thema generell angegangen in der Ausbildung? Gibt es da spezielle Stunden dazu einfach auch, dass man sich selber nämlich mental fit hält sozusagen?
Im Kurs geht man ja eben schon ein wenig drauf ein, auf die Stressbewältigung, was kann man für an sich selber machen. Und eben dann gibt es eben, wie vorher schon kurz angesprochen, gibt es eben das SVE, eben die Stressverarbeitung bei belastenden Einsätzen. Und man muss, glaube ich, für uns selber einfach das herausfinden, was ist für einen das am Gescheitern. Ich zum Beispiel, ich gehe nachher am Dienst, wenn ich mir wirklich denke, hey, das war wirklich heute anstrengender Tag, gern duschen. Oder dann noch nur eine Runde laufen. Sport ist oft ein gutes Thema. Oder eben auch, wenn man sich danach nur auf ein Getränk zusammensitzt mit den Kollegen und einfach wirklich nur mal den Tag einfach nur mal Revue passieren lässt und einfach nur mal drüber redet.
Drüber reden, nicht in sich reinfressen, ist, glaube ich, da das Wichtigste, oder? Und ein bisschen einfach Stress abbauen durch Bewegung heraus ist auch.
Genau, also das Hineinfressen ist ganz gefährlich und kann wirklich blöd ausgehen.
Schauen wir noch zu den Ersthelfern. Was würdest du denn empfehlen? Was sollten Menschen im Umgang mit Notfällen denn unbedingt wissen, bis der Rettungsdienst eintrifft? Geht es jetzt eher in die Erste-Hilfe-Richtung ein bisschen? Aber man kann es nicht oft genug hören.
Ganz, ganz wichtig als Ersthelfer ist einfach wirklich die Ruhe bewahren und man kann nichts falsch machen. Als Ersthelfer sollte man so schnell wie möglichst 144 rufen, weil umso schneller Personal da ist, so schnell das Rettungsteam da ist, umso schneller bin ich davon eigentlich wieder befreit. Wichtig ist auch wirklich, wenn man jetzt wo ist, wo viele Leute sind, Hilfe holen. Ich bin nicht alleine, ich kann genauso zu einem anderen sagen, hey, du machst mir jetzt das, du machst mir das. Darum ist es immer wichtig, dass einer einfach wirklich mal sagt, hey, das machen wir jetzt. Das Wichtigste einfach wirklich, wo Zeit eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist die Reanimation. Wenn da keiner mit der Herzdruckmassage anfängt, dann wird es halt schwierig für den Patienten. Darum leiten auch unsere Rettungsleitstellen auch oft an und die sagen auch, was musst du jetzt überhaupt machen? Weil viele sind einfach wirklich, viele Ersthelfer überfordert in der Situation. Und die leiten die auch und helfen da in der Situation.
Dass man da sofort handelt sozusagen und nicht in Schockstarre verfällt.
Absolut. Und auch ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel beim Verkehrsunfall, die Eigensicherheit. Ich brauche mir auch als Ersthelfer nicht in irgendeiner Gefahr begeben oder irgendwas. Für das kommt dann auch die Feuerwehr. Und die helfen dann.
Wir haben es vorhin eh vielleicht schon ein bisschen angesprochen, aber ich würde nur mal gern auf deine persönliche Motivation eingehen, warum du dich so fleißig engagierst beim Roten Kreuz. Du hast ganz am Anfang, glaube ich, eh schon was mit Sinn, Stiftung und Zurückgeben gesagt. Bitte nimm uns da auch ein bisschen mit. Was ist für dich so das Wesentliche an dieser Arbeit?
Für mich ist es einfach, was die Gesellschaft einfach wieder ein wenig zurückgeben, für mich einfach ein gutes Gefühl. Es gibt so viele negative Nachrichten und jetzt einfach in der Zeit wieder wegen was eben Sinnstiftendes zu machen, ist, glaube ich, nicht die blödeste Idee. Für mich ist auch ganz wichtig, einfach die Kameradschaft. Ich fühle mich auf unserer Ortsstelle super wohl, wir sind ein super Team, wir machen auch in der Freizeit öfters was gemeinsam, wenn man jetzt gerade nicht im Dienst ist oder eben in der Arbeit ist und das ist einfach wirklich super. Also kommt man wirklich kein besseres Hobby vorstellen.
Schön. Und irgendwie auch unbezahlbar, oder? Was man zurückkriegt sozusagen.
Absolut. Wenn man zum Beispiel irgendeinen Transport fährt, eine Kontrollfahrt eben macht und eben eine ältere Frau ins Krankenhaus bringt, die sind oft so, so dankbar. Und ich glaube, das ist schon ein sehr schönes Gefühl und eben, wie du sagst, unbezahlbar.
Hat es einen Moment gegeben bei dir, wo du dich im Rettungsdienst einmal so ein bisschen wie so ein Superheld gefühlt hast? Also wirklich so wie in einem Actionfilm, vielleicht irgendeine Rettungsfahrt, wo ihr schnell unterwegs wart. Hat sich da irgendwas bei dir besonders eingebrannt, was dann im besten Fall auch noch gut ausgegangen ist?
Ja, definitiv, da hat sich was eingebrannt. Eben jetzt im Rahmen von meiner Ausbildung zum Notfallsanitäter habe ich eben im Rahmen vom Praktikum war ich bei einer Reanimation und die war eben dann positiv, das heißt, die Person hat überlebt und ein paar Monate später, eben jetzt vor kurzem, habe ich erfahren, dass die Frau jetzt schon wieder selbstständig ist, keine Hilfe benötigt, irgendwas und das ist halt einfach schon sehr, sehr selten. Das gibt es nicht so oft. Und ich glaube, wenn man solche Ereignisse hat oder wenn man dann sowas erfährt, dass eben doch so gut ausgegangen ist, das bestätigt dann schon.
Schön. Aber das heißt, du hast da auch die Reanimation durchgeführt?
Ich war dabei, genau, und habe es auch durchgeführt.
Wow, gratuliere. Das ist wirklich schön. Und eben, wenn man das dann so mitbekommt auch, dass es den Leuten dank deiner Hilfe wieder gut geht. Sehr, sehr schön.
Danke.
Respekt, lieber David, für dein Engagement im Roten Kreuz. Und danke auch vor allem fürs Teilen in dieser Podcast-Folge. Ich finde, man hört deine Begeisterung für die Ausbildung auch so richtig durch. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die weitere Zeit und natürlich auch für den beruflichen Weg generell. Danke, dass du heute Zeit gehabt hast.
Dankeschön.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr euch jetzt denkt, wow, Rettungssanitäter, das wäre auch was für mich, ich will die Ausbildung machen, oder wenn ihr euch neben eurem Job sinnvoll und ehrenamtlich engagieren wollt, das Rote Kreuz Steierland sucht laufend motivierte Menschen. Wir verlinken euch die Kontaktdaten natürlich sehr gern in den Shownotes. Und ganz wichtig, abonniert unseren Steierland Bahnbrechen Podcast bitte gleich noch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, zum Beispiel auf Spotify, dann kriegt ihr nämlich eine Info, sobald die nächste Folge erscheint. Das wird, by the way, in einem Monat wieder sein. So long, rock on!